Vielen Dank, liebe Leute. Bevor ich anfange, ich habe von einer heimlichen Aktion gehört, die gestern Nachmittag lief. Und zwar haben sich einfach einige, ich glaube 5, 6 Leute, ich weiß gar nicht, ich sag mal rund um Efi, Anke und so 5 Leute, auf den Weg gemacht und haben einfach sich die Gitarre umgeschnallt, 2 und dann mit 2 Liedern an, ich glaube, 14 unterschiedliche Haustüren geklingelt, und zwar von Leuten gehobenen Alters, sage ich mal, und einige von denen, die gar nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen können, weil sie nicht mehr so beweglich sind und weil sie aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr teilnehmen können. Und das finde ich natürlich eine ganz starke Aktion. Also vielen Dank euch 5 und an dieser Stelle liebe Grüße an alle, die davon profitiert haben, die fleißig unsere Gottesdienste gucken. Vielleicht einige sehe ich auch hier sitzen. Ja, also tolle Aktion. Schön. Rainer hat gesagt, die 3 Fremden aus Matthäus 2, hat er gesagt. Ich habe im Vorfeld dieses Gottesdienstes hier bei den Videos, die ich da immer mache, diese kleinen Ankündigungen, da habe ich gesagt, die 3 Fremden aus Lukas 2. Das war natürlich ein Fehler, also das müssen wir noch korrigieren in den ganzen Überschriften und so. Die 3 Fremden, die hier gemeint sind, sind tatsächlich aus Matthäus 2. Lukas 2 ist unsere Weihnachtsgeschichte, ja, es begab sich aber zu der Zeit und so weiter. Also diese beiden Geschichten aus Matthäus 2, also die heiligen 3 Könige, so nennen es die Katholiken, die Weisen aus dem Morgenland, so ist die Überschrift in der Luther-Übersetzung, also die 3 Leute aus Matthäus 2 und unsere Krippenszene aus Lukas 2 wird ganz oft zusammengedacht. Ja, also wir sehen ja die ganzen Krippendarstellungen und so weiter. Und bei manchen Krippen sind ja die heiligen 3 Könige dabei mit ihren Geschenken. Bei anderen Krippenszenen sind sie nicht dabei. Ich weiß nicht, was für eine Krippe ihr zu Hause stehen habt. Bei unserer Krippe sind sie auch da. Da hat man einfach diese beiden Geschichten zusammengedacht. Und das ist ja auch legitim. So katholisch dieser Feiertag erstmal ist, Heilige 3 Könige und die Tradition, vielleicht kennt ihr auch die katholische Tradition, Kinder gehen rum und segnen, also Kaspar, Melchior und Balthasar, diese 3 Heiligen 3 Könige gehen rum und machen da so ein Segenszeichen an das Haus. Also bei meinen Eltern ist es zumindest so, da stehen über die letzten, weiß nicht, 12 oder 15 Jahre immer die ganzen Segensverteilungen dieser heiligen 3 Könige. Ist das hier eine Tradition eigentlich? Kennt ihr das? Gar nicht so sehr. Ach, okay. Also in katholischeren Landstrichen ist das gang und gäbe. Also, und das soll heißen, dieser Text, die Weisen aus dem Morgenland, haben eine enorme Wirkungsgeschichte innerhalb der christlichen Kirche gezeigt, ja. Wenn auch nicht so sehr in der evangelischen Tradition, aber in der katholischen Tradition ist das echt ein großes Ding. Und das heißt, wird Zeit, dass wir uns diesem Text mal nähern und dass wir uns dem mal widmen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon vor meiner Zeit gemacht haben, aber trotzdem immer mal wieder, auch weil was ganz Tolles in diesem Text drinsteckt. So, ich werde den Text jetzt nicht einfach vorlesen, sondern lasse ihn vorlesen und werde dabei so ein bisschen, ich bin jetzt kein großer Künstler, aber ich mal mal ein bisschen mit, dass wir die Geschichte auf einem Blatt vor Augen haben. Denn es geht ja nicht nur darum, die Krippenszenen zeigen ja nur die 3 heiligen 3 Könige, wie sie an der Krippe stehen, sondern in dieser Geschichte geht es ja mehr darum, wie sind die eigentlich da hingekommen? So, was ist denn ihre Vorgeschichte? Ja? So, und dafür bitte ich jetzt mal Esther nach vorne, du wirst die Geschichte langsam vorlesen. Das haben wir jetzt nicht geprobt. Ich habe das Zeichnen auch allgemein nicht geprobt. Ich mal einfach mal drauf los. Also die Geschichte, die Weisen aus dem Morgenland, Matthäus 2.
Die Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war, zu Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten der Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weisen soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, geht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Dankeschön, Esther. So, Kritzelei von Olli. Die Weisen aus dem Morgenland, lange Anfahrt, würden wir heute sagen. Ein langer Fußweg, 1300 Kilometer sind das, was sie da hinter sich gebracht haben. Kommen in Jerusalem an, gehen in den Palast, sprechen da mit Herodes. Herodes sammelt seine Leute um sich, auch die Schriftgelehrten, Hohepriester. Und die sagen, ihr müsst nach Bethlehem gehen. 9 Kilometer entfernt von Jerusalem. Ja, Bethlehem, kleiner Vorort, würden wir heute sagen, ein kleines Dorf vor Jerusalem. Und dann finden sie die Krippe, der Stern bleibt stehen, sie finden die Krippe, bringen Geschenke mit und kehren nicht wieder auf den Weg zurück, wo sie, von dem sie gekommen sind, sondern verschwinden durch die Hintertür wieder in ihr Land. Das ist die Geschichte. Ich gebe mal 2 kleine Rahmeninfos und mit diesen Rahmeninfos lässt sich diese Geschichte schon ziemlich gut verstehen. Und zwar die eine Rahmeninfo betrifft einen Mann, einen Namen, den wir durchaus kennen, nämlich den Namen Herodes. Also Herodes kommt hier ja drin vor. Herodes, weiß nicht, wie viele über ihn wisst, aber ich gebe mal nur ein ganz paar, ich mache jetzt keine große Wissenschaft raus, aber mal ein ganz kleines Gefühl dafür, wer Herodes war. Das ist nämlich wichtig, vor allem bei dem Satz, der König Herodes hörte, also diese Frage, wo ist der neugeborene König und so weiter, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Wow, was war da los? Ja? So, Herodes, wir kennen vielleicht den herodianischen Palast. Ja? Das war ein Wahrzeichen der Antike letztendlich. Der hat Jerusalem zu großen Glanz verholfen, kann man sagen. Herodes kam über Umwege an die Position des jüdischen Königs. Er selber war gar kein Jude, aber er war als jüdischer König dann eingesetzt, von den Römern natürlich, von der Weltmacht. Und zwar, er war selber kein Jude, ganz im Gegenteil, er hat das jüdische Volk gehasst. Er hat, und das jüdische Volk hat ihn auch gehasst. Denn er hat, das war seine Strategie, er hat alle Tendenzen, die in Richtung Israel und Unabhängigkeit und wir sind eine stolze Religion, wir sind das Judentum und wir haben Messias, wir haben eine Messias-Hoffnung, da kommt bald einer, das ist der König der ganzen Welt. Diese Gedanken, die hat er sofort niedergemacht, und zwar mit eiserner Hand. Ja, er griff mit harter Faust durch. Er lebte ständig in Angst, dass er seinen Platz verlieren könnte. Ja, also er war nur ein von den Römern eingesetzter König, eben wie gesagt auch über Umwege. Er war nur ein Günstling des Kaisers, er hatte keine eigene Autorität und so weiter. So, und diese tiefe Angst, dass er seinen Platz verlieren könnte, hat ihn zu ganz eisernen Mitteln greifen lassen. Ich gebe mal nur ein paar Beispiele. Seine erste Amtshandlung war, dass er den Hohen Rat, das waren 71 führende Juden, ja, also die Priester und dann den Hohepriester an der Spitze, da hat er die Hälfte dieses Gremiums einfach entmachtet, hat ihnen die Position weggenommen und sie hinrichten lassen und hat dieses Gremium mit Leuten besetzt, die ihm wohlgesonnen waren, damit er seine Entscheidungen auch auf legalem Weg quasi durchsetzen konnte, Mehrheitsentscheidungen immer kontrollieren konnte. Er hat reihenweise Leute hinrichten lassen, von denen er sich bedroht sah, bis hin dazu, dass er auch Verwandte hat hinrichten lassen, auch seine Frau hat er hinrichten lassen, seine Schwiegermutter und so weiter, weil sie angeblich an einer Intrige gegen ihn beteiligt war, was aber nie nachgewiesen wurde. Aber sobald er irgendwas gemerkt hat, da ist mir irgendwas gefährlich, das könnte mich meinen Platz kosten, hat er einfach durchgegriffen. Kurzen Prozess gemacht. Später auch die Söhne eines Thronfolgers, eines Königs, sind immer auch Anwärter auf den Thron, früher oder später. Das war für ihn eine Gefahr, also hat er die Söhne hinrichten lassen. So einfach war das für ihn. Viele Pharisäer, oder er hat auch immer wieder so eine treue Schwur auf sich ablegen lassen, gerade in der jüdischen Bevölkerung. Das ging für strenggläubige Juden natürlich nicht, für die Pharisäer. Und die hat er dann auch hinrichten lassen. Und teilweise zu Tausenden hat er sie öffentlich hinrichten, kreuzigen lassen auch, damit alle Welt weiß, wer irgendwas auch nur sagt, was mich gefährdet, was gegen Rom ist, der hat hier keine Zukunft. Er hat eine Geheimpolizei aufgebaut, hat Spione in der Stadt verteilt, weil er natürlich diese Angst hatte. So, und spätestens ab da hat keiner in Jerusalem mehr offen die Frage gestellt oder mal darüber gesprochen, wie ist denn das mit Zukunft und Thronfolge, wie ist denn das mit uns Juden, ja, wie ist das denn mit unserem Messias und so. Das waren alles Themen, die unter der Hand, nur unter der Hand gesprochen wurden. Und dann kommt da eben dieser Satz, deswegen nehme ich jetzt habe ich diesen Anlauf genommen, dann kommt dieser Satz: Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem in den Tempel und sprachen, wo ist denn dieser neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen. Und das war natürlich eine Frage, das war die Achillesferse von Herodes. Die Weisen hatten natürlich keine Ahnung, was sie da gerade sagen. Aber diese drei Männer stellen, oder drei, steht ja gar nicht, ich habe auch nur drei gemalt, heilige drei Könige, in dieser Geschichte steht es gar nicht, dass es drei sind, lassen wir mal beiseite. Diese Männer stellen im Königspalast dem Herodes diese Frage, wo ist der neugeborene König? So, also sein Schwachpunkt. Daraufhin wurde Herodes völlig unberechenbar werden. Also man wusste wirklich nicht, was macht er denn jetzt? Also die Frage sollte man nur wirklich nicht stellen in diesen Tagen. Wird er die sofort hinrichten lassen oder wird er die gefangen nehmen oder was auch immer? Nein, die Möglichkeit bestand nicht und es wird auch gleich klar, warum. Aber das nur mal ganz kurz zur Person Herodes. Also wirklich ein grausamer Despot, ein grausamer Herrscher. Und jetzt kommen wir mal zu einer zweiten wichtigen Gruppe oder eigentlich zu der wichtigsten Gruppe dieser Geschichte, nämlich den Sterndeutern. Die zweite Rahmeninfo. Und zwar diese Weisen, sogenannten Weisen, gehören zur Elite und zwar zur babylonischen Staatselite. Das Babylonische Reich war ja eine Weltmacht, die mehr im Osten beheimatet war, ja, also Richtung Pakistan, Afghanistan, Indien und so weiter. Da kamen diese Leute her. Hohe Staatsbeamte. Allein deswegen hätte dieser Herodes diese Leute nicht einfach hinrichten lassen können, weil er damals einen Krieg riskiert hätte. Und er selber war ja nicht der Kaiser in Rom, sondern er war nur ein Günstling des Kaisers. Das heißt, dem Kaiser hätte das gar nicht gefallen, wenn er da irgendwie einen auf Alleinherrscher gemacht hätte und irgendwie so einen Krieg angezettelt hätte. So, diese Staatsbeamten gehören zum babylonischen Volk, und zwar zu einem besonderen babylonischen Volk, nämlich dem der Parther. das Paterreich. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Eine Großmacht. Das waren ziemlich hartnäckige Leute, auch militärisch gut ausgerüstet. Die haben an den Ostgrenzen des Römischen Reiches, haben sie den Römern ordentlich die Stirn geboten. Da gab es Sieg und Niederlage, aber die haben dagegen gehalten. Und diese Staatsbeamten waren auf der einen Seite Astrologen und Astronomen, heute trennen wir das ja. Also Astrologie ist ja diese Pseudowissenschaft, wo es darum geht, irgendwelche Gestirne und Sternbilder, denkt an das Horoskop und so, was man ja heute noch in Zeitungen liest, die das deuten auf ihr Leben hin, ja, als wenn man da irgendwas daraus ableiten könnte für sich. Und Astronomen gibt es ja heute auch noch, das sind ja tatsächlich die Wissenschaftler, die einfach ins All gucken und da forschen und wann kommt welches Sternbild und Planetenkonstellationen und so weiter. Ja? Das war damals noch nicht getrennt. Sobald man in den Himmel geguckt hat und die Sterne beobachtet hat, war das auch immer sofort Schicksalsglaube, Götterglaube. Ja, also da hat man sich erhofft, daraus was zu lesen. So, also diese drei Leute waren Astrologen, Astronomen, aber auch politische Berater, Weisheitslehrer, Priester waren das auch. Das waren so multifunktionelle Leute eigentlich. Und es waren auch Priester, weil der Sternenkult, ich habe es gerade anklingen lassen, der Sternenkult zu babylonischen Zeiten auf dem Höhepunkt war. Das heißt, die klassischen Religionen von man glaubt an einen Gott oder einen Götterhimmel, ja, also ihr kennt so Jupiter, Zeus und die ganzen Kollegen, ja, die waren eher im Abklang, also daran hat man gar nicht mehr so sehr geglaubt, sondern der neueste Trend war, an die Sterne zu glauben, an das, was im All geschrieben steht, ja, und diese Leute, diese Weisen aus dem Morgenland haben diesen Schicksalsglauben gehabt. Das bedeutete, das Schicksal dieser Welt steht in den Sternen. Du musst sie nur lesen können. Ähnlich eben wie Horoskope das heute auch versuchen für den kleinen privaten Bereich. Oder da verrät uns manchmal auch unsere Sprache, das ist ein kleines Überbleibsel davon, wenn wir sagen, oh, das weiß ich nicht, das steht noch in den Sternen, wann der nächste Weihnachtsmarkt ist. Das ist genau das, ja, daher kommt diese Denke. Das Schicksal der Welt steht in den Sternen. An den Sternen lässt sich der Lauf der Welt und ganz besonders der Lauf von besonderen Leuten, von Herrschern, von Königen, der lässt sich in den Sternen ablesen. So, und so hatte das Ganze eine Bedeutung. Die Sternbilder, die Sternzeichen, Planetenläufe und Planetenkonstellationen und Meteoriten und so weiter. Das war übrigens nicht nur ein blanker Glaube, also irgendwie, den wir so leicht abtun könnten, sondern das war echt unterfüttert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, diese drei Weisen, oder diese Weisen aus dem Morgenland, das waren nicht nur Priester, die haben dann nicht nur daran geglaubt, sondern das waren auch Mathematiker, das waren Wissenschaftler, die wussten tatsächlich, was da oben im All stattfindet. Man sagt, dass die Babylonier über zwei Jahrtausende die führenden Mathematiker in dieser Welt waren. So, und die hatten also richtig Ahnung von der Materie. So, das war ihr Glaube. Und jetzt gab es in jenem Jahr, in dem unsere Geschichte hier spielt, unsere drei Weisen aus dem Morgenland, gab es ein astronomisches Phänomen. Das lässt sich ja heute alles zurückrechnen, ja. Manchmal bis auf den Tag, bis auf die Minute, manchmal genau, kann man ja heute auch sagen, hier dann und dann findet die nächste totale Sonnenfinsternis statt oder so weiter. Ja. Das kann man zurückrechnen. Es gab damals ein astronomisches Phänomen und zwar, vielleicht habt ihr es mal gehört, eine sogenannte Jupiter-Saturn-Konjunktion. Das hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Das bedeutet, dass man in dem Jahr, kommt auch gar nicht so selten vor, auch heute noch, dass man in dem Jahr, wo so eine Jupiter-Saturn-Konjunktion stattfindet, dass Jupiter und Saturn, die beiden Planeten, die ja unterschiedliche Laufbahnen haben, dass die sich so hintereinander schieben, dass man sie von der Erde in einer Linie sehen kann, quasi, ja. Und dadurch sie einen besonders hellen Stern, wie ein besonders heller Stern erscheinen. So, das ist erstmal gar nicht so was Besonderes. Das Besondere war jetzt, dass es in diesem Jahr eine dreifache Jupiter-Saturn-Konjunktion gab. Also dreimal im Jahr konnte man diese Linie beobachten. Und zwar in einem besonderen Sternbild. Jetzt kommen wir wieder zum astrologischen Teil. Also diese Weisen haben ja auch Sternbilder gehabt, Horoskop und so weiter. Und zwar gab es diese Jupiter-Saturn-Konjunktion im Sternbild der Fische. So, also das sind die Fische, wie manche auch sagen, ich bin vom Sternzeichen Fische oder Stier oder Löwe und so weiter. So, und dann haben diese Leute das so gedeutet, Tierkreiszeichen der Fische, das Sternzeichen der Fische deutet immer auf die Ewigkeit hin. Das ist das letzte Tierkreiszeichen, also ist es das Tierkreiszeichen der letzten Dinge, die Ewigkeit betreffen. So, und jetzt puzzeln wir das Ganze mal zusammen. Jupiter, Saturn und Fische, das Sternbild Fische. Jupiter war der Planet des Königtums. Alles, was über Jupiter irgendwie sich tut oder welche Bahnen der zieht, das hat mit dem Königtum zu tun. Wer ist König? Saturn war der Stern des Judentums schon immer. Auch im Alten Testament lesen wir davon. Also Königtum, Judentum. Und dann im Sternzeichen Fische, das ist der ewige König der Juden. Das war die Gleichung, das war das Ergebnis dieser Denke. Ja, Jupiter, Saturn, Fische, der König kommt aus dem Judentum und er wird in Ewigkeit herrschen. So, das ist deren Antrieb gewesen, zu sagen, wir machen uns auf den Weg. Das trifft uns auch. Das ist ja nicht nur ein kleiner Judenkönig, sondern das ist der König, der für uns alle über diese Welt gesetzt ist. So, daher kommt diese Frage, wo ist der neugeborene König? Diese Frage stellen Sie ja im Palast. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen. Also wir gehen davon aus, dass hier irgendwo der neue König geboren wurde oder wird. Ja, also das war deren Glaube. So, und wo gehen Sie dann natürlich als erstes hin? Na klar, in den Palast, wo der jüdische König auch sitzt. Kann ja sein, dass der einen Nachkommen bekommen hat, den neuen jüdischen König oder was auch immer. Da gehen Sie erstmal hin und müssen dann ja feststellen, okay, hier weiß man scheinbar nichts davon. Also, was ich damit sagen will, diese Geschichte ist kein Märchen von irgendwelchen Sternengläubigen, sondern das hatte Hand und Fuß. Und diese Leute, diese Reise dauert 2 Monate durch die Wüste. Das ist eigentlich eine lebensgefährliche Reise. Das werden die Leute nicht mal ebenso gemacht haben, sondern da stand wirklich was hinter. Kein Märchen, sondern sehr real. Und jetzt komme ich mal zu einem Versuch der Deutung. Ja, ich möchte mich mal auf 2 Personengruppen konzentrieren. Und zwar zum einen eben die Sternendeuter und gleich nochmal zu dem Palast. Was haben diese 3 babylonischen Staatsbeamten in einem Evangelium verloren? Da geht es doch um Jesus und um Jesu Geburt. Gott kommt zur Welt und so weiter. Die anderen haben diese Geschichte, die anderen Evangelisten haben diese Geschichte ja auch nicht drin. Aber irgendwas wird sich Matthäus gedacht haben, dass er sagt, okay, von der Geburt berichte ich nur ein ganz bisschen, die kommt direkt vor dieser Geschichte, aber ziemlich knapp. Und ganz wichtig sind für mich diese 3 Leute. Die sind für mich ganz wichtig. Irgendwelche Fremden aus dem Morgenland. So, diese Leute, diese 3, verkörpern eine absolute Gottes- und Glaubensferne. Sie verkörpern eine Glaubensferne und eine Gottesferne. Sie kommen aus einer anderen Kultur, einer anderen Religion. Sie sind so weit von Gott entfernt, beziehungsweise auch von dem, was wir irgendwie mit Gott verbinden. Sie glauben an die Sterne. Ja, das sind für sie ihre Ansprechpartner, ihre Gottheiten und so weiter. Weiter weg als sie fallen uns vielleicht gar nicht so viele Leute ein. Es sind noch nicht mal Leute, sagen wir mal, die an gar nichts glauben, sondern es sind Leute, die an was völlig anderes glauben. Also das ist wirklich mit dem christlichen Glauben gar nicht vereinbar. Ja? Also Glaubensferne, Gottesferne. Wir würden eigentlich oder das unterstelle ich uns jetzt mal, oder zumindest eine Intuition wäre ja, dass man zu diesen Leuten sagt, also so lässt sich Gott bestimmt nicht finden. Also wenn ihr in euer Horoskop guckt und in eure Sternenwelt und eure Planetenkonstellationen und also Gott lässt sich auf vielerlei Weise finden, aber so bestimmt nicht. So nicht. Ja? Vielleicht würden wir sagen, damit Glaube entsteht, braucht es vielleicht A das und B das. Und dann kann Glaube durchaus entstehen. Ja? Also das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Vielleicht braucht es eine gute Predigt oder Jesus, der dich zur Nachfolge ruft. Oder es braucht zumindest Sündenerkenntnis. Also wenn du nicht weißt, was das Kreuz bedeutet, also dann kannst du eigentlich so gar nicht bei Gott ankommen. Das geht eigentlich gar nicht richtig. Ich will das auch nicht in Abrede stellen. Ich will das nicht einfach widerlegen. Ich will aber zumindest sagen, diese Leute hatten gar nichts davon. Die kamen aus der Gottesferne. Die haben gar nichts davon gehabt. Und ich deute es so, oder ich verstehe es so, ich kann mir vorstellen, dass das Anliegen von Matthäus war, egal aus welcher Ferne du kommst, das ist kein Hinderungsgrund, dass Glaube entsteht. Du kannst gar nicht so weit weg sein, als dass du nicht trotzdem den Weg zu Gott finden kannst. Als wenn ihm dieser Gedanke viel wichtiger war als die Ausschmückung der Krippenszene und da kommen die Hirten oder also irgendwie was rein Jüdisches oder so. Er macht sofort die Türen auf, den Horizont weit und sagt, alle Menschen auf dieser Welt und kommen sie aus dem Nirgendwo, können zu der Krippe finden. Ja? So absurd uns Dinge vorkommen, was Menschen tun, was Menschen glauben, was sie auch nicht glauben oder was uns manchmal sogar aufregt, was auch immer, Gott kann das gebrauchen, um sich finden zu lassen. Ich finde das eine starke Botschaft. Die provoziert aber auch ein bisschen, weil wir, auch wir, die wir hier im Raum sitzen, wir haben ziemlich schnell Scheuklappen auf, was zu glauben dazu gehört und was nicht dazu gehört. Was richtig und was falsch ist. Was in Gottes Sinne ist und was Sünde ist. Diese Geschichte, die fordert uns da ziemlich heraus. Klammer auf, das ist, muss man zumindest auch festhalten, die Weisen kommen ja nach Jerusalem durch ihren Sternenglauben. Nach Bethlehem kommen sie aber tatsächlich nur, weil ihnen das Wort Gottes hilft. Sie kommen ziemlich nah dran durch ihren Kram, aber dahin, wo sie eigentlich wollen und eigentlich müssen, kommen sie doch durch das Wort Gottes am Ende. Muss man auch festhalten, ja? Also ohne das Wort Gottes hätten sie die Krippe, hätten sie Weihnachten auch verpasst. Sie hätten diese 9 Kilometer nicht gehen können, wenn nicht das prophetische Wort sie erreicht hätte, da und da nach Bethlehem, da müsst ihr hingehen, da wird uns dieser Retter geboren. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Den Satz kennt ihr vielleicht, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Das heißt ja so viel wie, Gott kann auch, also Gott braucht keine perfekten Rahmenbedingungen. Gott braucht nicht den richtigen Weg, Gott braucht nicht Perfektion. Er kann auch zur Not, könnte man einfügen, er kann auch auf krummen Linien gerade schreiben, aus widrigen Umständen zu seinem Ziel kommen. Das geht. Ich möchte diese Redewendung aber nochmal erweitern und eigentlich sagen, nicht Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade, sondern Gott schreibt nur auf krummen Linien. Gott schreibt nur auf krummen Linien. Vielleicht fühlen sich Leute, das kommt mir immer mal wieder vor die Augen, Leute, die eigentlich sagen, ich bin schon immer mit Gott und Glaube groß geworden. Und meine Eltern haben schon geglaubt und meine Großeltern auch und ich mache das auch und das geht kaum ohne. da fühlt es sich fast so an, als wenn das eine ganz gerade Linie ist, wo automatisch Glaube entstehen musste. Als wenn man gar nicht anders konnte. Und ich glaube, das ist ein falscher Gedanke, ein Irrweg, ein Holzweg. Übrigens, manche dieser Leute, ist noch gar nicht so lange her, da hat mir das einer gesagt, der so groß geworden ist, der leidet darunter, dass er nicht eine, sagen wir, eine sündige Vergangenheit mit Drogenabhängigkeit und Gefängnis und Kriminalität und dann eine 180-Grad-Wendung zum Glauben hin und dann hat er richtig eine Geschichte zu erzählen, sondern sagte, ich bin, habe das Gefühl, gar nicht auf Gnade angewiesen zu sein, als wenn ich schon immer richtig war. Und was ich sagen will, Gott schreibt nur auf krummen Linien gerade, all unsere Wege, all unser Leben, so fromm es manchmal scheint und so fromm wir manchmal groß werden, was ein großes Geschenk ist übrigens, aber trotzdem sind diese Linien krumm. Es entsteht nicht automatisch Glaube, sondern dass Glaube entstanden ist, vielleicht in einigen von eurem Leben, weil ihr zu diesen Leuten gehört, die auch ein frommes Elternhaus hatten, dass Glaube entstehen konnte, liegt daran, dass Gott sich entschieden hat, auf krummen Linien schreiben zu wollen. Überhaupt Geschichte, überhaupt in ein Leben was schreiben zu wollen. Ja, also Glaube entsteht nicht automatisch, sondern Glaube ist immer Geschenk. Vielleicht betrifft dich das, vielleicht zählst du dich zu denen, die sagen, na, ich weiß nicht, so richtig entschieden habe ich mich eigentlich nie für Gott. Aber ich sag dir, trotzdem ist dein Glaube Geschenk. Kann man mal drüber nachdenken, kann man mal Danke für sagen, finde ich. Denn ich kenne auch viele Leute, die genauso groß werden, aber wo es nicht zum Glauben kommt. Und jeder hat, glaube ich, von euch Leute vor Augen, da hätte es doch eigentlich fast automatisch zum Glauben führen. Nee, ist nicht. Glaube bleibt Geschenk. Glaube bleibt ein Weg Gottes, den er mit Menschen geht. Also Gott schreibt nicht nur auch auf krummen Linien gerade, sondern Gott schreibt nur auf krummen Linien. Alle Wege sind mal mit Schlaufe und mal wieder zurück und so weiter. Also nie automatisch und nie gerade, nie richtig. Das ist die Botschaft, die ich den Weisen abgewinnen möchte. Zum anderen, das ist die zweite Gruppe, auf die ich mal schauen will, ist die Gruppe im Palast, nämlich die Hohepriester und Schriftgelehrten. Das sind die Menschen, die Ahnung haben. Das sind die Menschen, die Bibel kennen. Ne, das sind ja auch die Menschen, die Bibel zitieren. Ja, in Micha steht so und so, da steht geschrieben, der soll aus Bethlehem kommen und so weiter. Das sind die Leute, die Ahnung haben. Das sind die Leute, die eine Gottesnähe verkörpern, eigentlich. Ja? Die keine Gottesferne verkörpern, wie diese drei, sondern die eine Gottesnähe verkörpern. Und jetzt braucht man eigentlich nur eine Frage stellen, wer nahm denn an der Heiligen Nacht teil? Und wer verpasste sie? Die aus der Ferne kamen, fanden am Ende zur Krippe und nahmen an der Heiligen Nacht teil. Und wie steht's hier? Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, also Freude, das sind sogar Leute, die freuen sich, wow. Die gingen in das Haus, fanden das Kind mit Maria und fielen nieder und beteten an. So, einfach so, Freude, anbeten, dann lassen die auch noch Geschenke da. So einfach geht das also, dass Leute aus der Ferne irgendwann bei Gott landen, ganz bei Gott landen, hätte man nicht gedacht. Und hingegen die Schriftgelehrten und Hohepriester, die nur 9 Kilometer entfernt sind, warum sind die denn da nicht mitgegangen? So, warum sind die denn nicht zumindest mitgegangen mit diesen drei Leuten und haben gesagt, okay, wenn ihr da eine Entdeckung im Sternenhimmel gesehen habt, vielleicht ist da ja was dran. Nee, sie blieben im Palast, haben vielleicht an dem Abend noch eine Bibelarbeit gemacht. Ich provoziere jetzt mal ein bisschen. Und haben die Heilige Nacht, haben Gott selbst verpasst. Tja, knapp vorbei Sie wohnen nur 9 Kilometer weiter, knapp vorbei, ist auch daneben. Sie fühlen sich richtig. Ja, sie wähnen sich auf dem richtigen Weg und verpassen gerade die heilige Nacht. Während andere, die von ganz weit weg kommen, Gott gerade erleben. Hätte ich mir eigentlich andersrum vorgestellt. Also am Ende dieser Geschichte sind die mit der Gottesferne auf einmal die mit der Gottesnähe und die mit der Gottesnähe sind auf einmal die im Regen stehen und die in der Gottesferne sind. Gottesferne und Gottesnähe. Zwei Pole, zwischen denen das Leben eines jeden Menschen stattfindet. Gottesnähe und Gottesferne. Und auch da ist das Leben nicht nur geradeaus, sondern da müssen wir uns immer wieder fragen, wo bin ich denn gerade bei diesen beiden Polen? Es scheint auf jeden Fall eins keine Rolle zu spielen, nämlich ob ich die Bibel kenne oder ob ich meine nah dran zu sein. Es geht letztendlich um die Begegnung mit Gott selbst. So. Gottes Ferne und Gottes Nähe. Und so unterschiedlich die Voraussetzungen dieser beiden Gruppen sind, ja, am Ende müssen sich alle bewegen. Die einen haben einen weiten Weg vor sich. Ja, das ist so. Die haben einen weiten Weg vor sich. Aber sie nehmen ihn auch auf. Ja? Also die haben echt Power, die Leute. Und diese haben auch einen Weg vor sich. Er scheint nicht weit zu sein, aber sie müssen sich trotzdem bewegen. Das heißt, Heiligabend, Weihnachten steht vor der Tür. Keiner von uns kann sich einfach in seinen Sessel zurücklehnen und Beine hochlegen und sagen, Weihnachten kommt zu mir. Ich muss nichts tun. Die 9 Kilometer werden wir auch auf uns nehmen müssen. Aber tun wir das auch? So. Keiner kann so bleiben, wie er ist. Keiner kann die Füße hochlegen und sagen, Weihnachten kommt zu mir. Die Suche nach Gott, das Gott aufsuchen, ja, das ihn suchen, das nimmt kein Ende, auch als Christ nicht. Wer denkt, Gott nicht mehr suchen zu müssen, hat ihn längst verloren. Wer denkt, Gott nicht mehr suchen zu müssen, hat Gott längst verloren. Du kannst nah dran sein und doch das Entscheidende verpassen. Deswegen lass uns Gott neu suchen. Das ist der einzige Schluss, den wir daraus ziehen können. Wir persönlich natürlich, über Weihnachten und darüber hinaus, im eigenen Glaubensleben, wir sind noch nicht fertig. Aber auch wir als Gemeinde, lass uns Gott neu suchen. Wenn wir das nicht klar haben, dann sind die ganzen Aktionen, die hier so stattfinden und was man sich nicht alles ausdenkt und die Ideen, die kommen, wo viele tolle Ideen bei sind, die der Vorstand sich überlegt und was nächstes Jahr alles läuft und so weiter. Wenn wir davon nicht ausgehen, dass wir Gott neu suchen, dass nochmal was anders wird, dass nochmal Veränderung möglich ist, dass Heilung nochmal stattfindet, dass Versöhnung nochmal stattfindet, dann können wir die Sachen lassen. Dann machen wir einfach das Programm, was wir kennen, was wir meinen zu brauchen, und dann reicht das. Ich finde, wir sollten uns nicht dahinter verstecken und dahinter zurückbleiben, sondern sollten uns sagen, lasst uns Gott neu suchen. So. Das ist Glaube. Es gibt keinen Glaube, der alt werden darf. Dann ist es keiner mehr. Sondern Glaube erneuert sich immer wieder. Muss er. Er muss sich immer wieder erneuern. Lasst uns Gott neu suchen. Neues Leben will immer wieder gesucht werden. Ich habe fertig. Mehr habe ich nicht zu sagen heute. Aber es ist mir durchaus, vielleicht merkt ihr das auch, ein Anliegen, ein Herzensanliegen, dass das passiert. So. Ja. Okay. Nehme jeder das mit, was er braucht, für sich und für diese Gemeinde. Bleibt dran. Ich bete mit uns. Guter Gott, und wir stehen als Suchende hier. So viel wir auch von dir meinen zu wissen, so viel wir auch schon mit dir erfahren haben, das ist auch so, das bilden wir uns ja nicht ein, sondern wir haben schon viel mit dir erfahren. Es liegt schon Weg hinter uns. Aber dieser Weg rettet uns nicht, sondern du rettest uns. Und du willst immer wieder neu gesucht werden und gefunden werden. Und zu diesen Leuten, die anfangen zu suchen, auch wieder neu zu suchen, von denen lässt du dich finden. Diese drei Weisen haben dich gesucht, haben den König gesucht. Und sie haben ihn am Ende gefunden. Ich möchte dich bitten, dass wir uns mehr mit diesen drei identifizieren, als mit denen, die im Palast hocken und die das Entscheidende verpassen. Ich bitte dich um einen Geist der Veränderung, des Suchens, der Versöhnung, einen Geist des Neuaufbruchs, ohne dass wir uns jetzt verkrampfen müssen oder alles neu erfinden müssen. Das nicht. Aber unser Herz braucht es, dass wir neu nach dir fragen, neu nach dir suchen. Und dann wirst du auch neu antworten. Du wirst andere Dinge sagen, als du uns vor 5 Jahren gesagt hast. Man darf nicht denken, dich verstanden zu haben. Du kommst immer anders und immer überraschend. Danke, dass das so ist. Danke, dass du einen langen Atem hast und dass du dafür bereit bist, dass du nicht dich irgendwie umdrehst und sagst, oh, jetzt reicht's auch wirklich, sondern dass du ansprechbar bist. Und das wollen wir tun, als Gemeinde und als Einzelne.